Brandenburger Baseballschlägerjahre. Gespräche zu Rassismus, rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg.
Wir begrüßen Sie und euch hier zu einer neuen Folge. Diesmal schauen wir auf einen ganz konkreten Fall. Wir erinnern heute an den besonders schweren rassistischen Angriff im Juni 1996 im brandenburgischen Marlow, südlich von Berlin. Hier arbeitet Noel Martin auf einer Baustelle. Er und seine Kollegen werden während einer Autofahrt angegriffen. Noel Martin überlebt schwer verletzt und ist von nun an querschnittsgelähmt. Er muss mit den Folgen leben, an denen er im Jahr 2020 schließlich stirbt. Wir schauen genauer auf die Umstände des Angriffs und seine Folgen. Am Mikrofon sind dafür wieder Julia Kleinschmidt
und Stefan Tenner. Wir setzen damit unsere Audioreihe mit dem Titel Brandenburger Baseballschlägerjahre fort. Das ist ein gemeinsames Projekt vom Aktionsbündnis Brandenburg und dem Verein Opferperspektive. Hier im Mittelpunkt stehen diejenigen Menschen, die rechte Gewalt in den 1990er Jahren im Land Brandenburg erleben mussten. Wir wollen deren Perspektiven, die von Betroffenen der Gewalt und ZeugInnen hören, denen, die halfen, diejenigen, die erinnern und mahnen. Rassismus im Land Brandenburg ist nach wie vor leider kein Phänomen der Vergangenheit. Umso wichtiger ist es für uns, immer wieder auf jegliche Hetze und menschenfeindliche Angriffe und ihre Folgen aufmerksam zu machen und eine Normalisierung nicht zuzulassen, ob in Marlow oder anderswo.
Wer war Noel Martin? Sein bewegtes Leben mit seinen ganz persönlichen Eindrücken und Erinnerungen gibt es nachzulesen. 2007 erscheint im von Löper Literaturverlag seine Autobiografie mit dem Titel »Nenn es mein Leben«. Geboren wird Noel Martin im Juli 1959 in Jamaika. Schon als Kind nimmt er den Rassismus der 1960er Jahre wahr, auch die Auswirkungen des britischen Kolonialismus. Der mittelamerikanische Inselstaat wird erst 1962 unabhängig. Noel Martin wächst in einem Dorf in den Blue Mountains auf, einer Bergregion im Osten Jamaikas. Es sind sehr arme Verhältnisse, in denen er bei einer Patentante und mit weiteren Pflegekindern groß wird. Hier geht er bereits als Dreijähriger zur Schule und muss schon morgens vor Schulbeginn regelmäßig bei der Ernte und im Haushalt mithelfen. In dieser Zeit sieht er seine Mutter 5 Jahre lang nicht, denn sie lebt in Großbritannien. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte dort Arbeitskräftemangel. So entstand in den 1950er und 60er Jahren die sogenannte Windrush Generation, benannt nach dem ersten Schiff, das Menschen aus den ehemaligen Kolonien in Jamaika, Tobago oder Trinidad nach Großbritannien brachte. Die kurzzeitige Rückkehr der Mutter verstärkt die emotionale Distanz zu ihrem Sohn und bleibt ein Leben lang bestehen. Als Noel 10 Jahre wird, nimmt sie ihn schließlich mit nach Großbritannien. Jamaika wird er nur noch einmal viele Jahre später besuchen. Da ist er bereits erwachsen.
In der britischen Großstadt Birmingham muss Noel Martin noch einmal ganz von vorn anfangen. Er hat dort Probleme in der Schule. Als Jugendlicher kommt er später mit dem Gesetz in Konflikt. Er nimmt Gelegenheitsjobs an und arbeitet sich langsam hoch. Schließlich wird er selbstständiger Bauunternehmer. Er nimmt Jobs als Verputzer auch im 3 Autostunden entfernten London an, später auch im Ausland. Im Jahr 1996 geht es für ihn für einige Monate lang auf eine Baustelle in Marlow. Zehntausende Bauarbeiter kamen damals aus Großbritannien auf die Baustellen Ostdeutschlands. Die 1990er Jahre waren nicht nur Jahre der Krise, es gab gleichzeitig einen Bauboom. Marlow liegt im Landkreis Teltow-Fleming und gehört heute zur Gemeinde Blankenfelde-Marlow mit seinen 28.000 EinwohnerInnen unweit der Städte Teltow, Großbeeren oder Schönefeld. Die Berliner S-Bahn-Strecke S2 endet in Marlow und Blankenfelde im südlichen Speckgürtel Berlins.
Die 1990er Jahre in Brandenburg waren eine bewegte Zeit und eine gefährliche für schwarze Menschen wie Noel Martin. Die Gefahr, von rechten Jugendlichen wie Erwachsenen oder rassistischen GelegenheitstäterInnen angegriffen, schwer verletzt oder sogar getötet zu werden, war allgegenwärtig. Der Hass richtete sich vor allem gegen diejenigen, die nicht ins Weltbild der TäterInnen passten. Allzu oft wurden die Angriffe gegen alles Bunte, Alternative, angeblich Nicht-Deutsche, dabei als Jugendproblem abgetan. Es kam immer wieder zu erschreckenden Angriffen auf Geflüchtetenunterkünfte. Nicht selten wurden diese dann auch aus der bürgerlichen Mitte beklatscht, geduldet oder als unschöne Einzelfälle verharmlost. Verständnis gab es viel zu oft für die TäterInnen. Hingegen wurden die Angegriffenen und Verletzten in der Regel als eigentliche Verursacher gebrandmarkt und alleingelassen. AusländerInnen und schwarze Deutsche mussten oft schon allein aufgrund ihrer äußeren Erscheinung Anfeindungen und Hass erleben. Auch wenn das nach wie vor ein riesiges Problem ist, wie die Jahreszahlen der Opferperspektive zeigen, ist die heutige Situation mit damals überhaupt nicht zu vergleichen.
Doch wer waren die Täter in Malo? Volker Ratzmann ist damals Anwalt von Noel Martin, der ihn im Entschädigungsverfahren vertritt. Er ordnet für uns ein, wie das Gericht die Täter damals einschätzt.
Es hat festgestellt, dass die beiden Angeklagten zu einer Gruppe rechtsradikal gesinnter Jugendlicher gehörten, die sich am S-Bahnhof Malo herumtrieben, so muss man es sagen, und auch schon vorher auffällig geworden sind. In dem Urteil heißt es, ich zitiere jetzt mal, die beiden Angeklagten gehörten zu einem Kreis junger Leute aus Malo und der näheren Umgebung, der sich regelmäßig am Maloer S-Bahnhof trifft, vorgeblich, weil es in Malo keinen geeigneten Treffpunkt für Jugendliche gibt. Tatsächlich war eine solche Einrichtung vorhanden. Sie musste jedoch vorübergehend geschlossen werden, weil sie nach unpfleglicher Behandlung nicht mehr brauchbar war. Und was ich finde, was Sie sehr deutlich auch gesagt haben, dass es sich um eine Gruppe handelte, die nationalsozialistisches Gedankengut pflegte, die rassistisch war und die eine fremdenfeindliche Einstellung auch ganz klar vor sich hertrug. Vor allen Dingen war diese Gruppe schon des Öfteren Gegenstand auch von Beratungen auch im Gemeinderat gewesen. Es war ein sichtbares Problem, was dort war und was dann in dem schrecklichen Ereignis, glaube ich, nochmal deutlich auch seinen Ausdruck fand.
Der Anwalt Volker Ratzmann schildert den Angriff, der durch einen damals 17-Jährigen und einen 24-Jährigen während einer Autofahrt durch Malo geschah. Im Fahrzeug sitzen Noel Martin und seine Kollegen Arthur Blackwood und Michael Ricketts. Die zwei Täter verfolgen sie.
Die beiden haben 3 Tage zuvor einen VW Golf ziemlich hochmotorisiert geklaut gehabt, waren vorher 3 Tage am Bestensee gewesen und hatten da gezeltet und fühlten sich provoziert, wie sie später sagten. Auf dem Glasower Damm kam es dann dazu, dass sie dicht auf sie auffuhren. Und sie hatten sich vorher schon verabredet, dass der Feldstein durch das heruntergekurbelte Fenster in den Jaguar, den die drei benutzten, geworfen werden sollte. Noel Martin fuhr rechtsgelenktes Fahrzeug. Die beiden fuhren sehr dicht auf. Die drei sahen auch, dass der Golf hinter ihnen her war. Ich glaube, Michael Ricketts saß hinten und sagte noch, Achtung, wir werden gleich gerammt.
Einer der Täter warf dann den Stein in die hintere linke Scheibe des Autos von Noel Martin.
Ricketts hat das dann hinterher so geschildert, das war wie ein Schuss, wie ein Knall. Alle erschraken sich ganz furchtbar. Noel Martin kam von der Fahrbahn ab, rammte 4 von Holzbegrenzungspfähle der Straße und kam dann nicht mehr auf die Straße zurück und überfuhr noch 4 Pfähle und kollidierte dann mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde auf die Seite geschleudert, auf die Fahrerseite geschleudert. Die beiden Mitfahrer kamen leicht verletzt, muss sagen, fast mit dem Schrecken davon. Noel Martin leider nicht. Er ist, wie alle wissen, sehr schwer verletzt worden. Querschnittslähmung ab dem 2. Halswirbel. Es waren einige anwesend, einige Zeugen vor Ort. Die Polizei wurde gerufen. Wie Michael Ricketts das hinterher schilderte, waren die aber mehr damit beschäftigt, erstmal die Straße abzusperren, kümmerten sich gar nicht so richtig um sie. Er selbst musste dann noch den Stein aus dem Auto herausklauben und ihn als Beweismittel dann an die Polizei geben. Die beiden waren weitergefahren mit hoher Geschwindigkeit. Das Ganze spielte sich in Sekunden ab. Ein paar Zeugen haben hinterher geschildert, man hörte lautes Fahrzeuggeräusch, dann ein Knall, eine Staubwolke, die aufgewirbelt wurde. Die beiden, wie gesagt, entfernten sich und dann besorgten sie sich auch noch mit unter anderem auch durch Drohungen erzwungen aus ihrem Freundeskreis falsche Alibis, sodass da die Ermittlungen in diesen Bereichen dann durchaus auch in eine falsche Richtung gelenkt wurde.
Zu diesem Zeitpunkt lag Noel Martin bereits viele Wochen im Koma. Als er daraus aufwacht, ist die Diagnose niederschmetternd. Und erneut muss er ganz neu anfangen. Er ist auf Hilfe angewiesen in seinem Haus in Birmingham. Die juristische Aufarbeitung des rassistischen Angriffs beginnt zunächst unter gänzlich anderen Vorzeichen. Der Journalist Boris Hermel berichtet über den Fall immer wieder, jahrelang. Es geht darin um die schreckliche Tat und ihre Folgen, die rechte Alltagskultur, die Brandenburg prägt, später um die Prozesse bis hin zum Alltag, mit dem Noel Martin konfrontiert ist. 2007 wird Boris Hermel zusammen mit Heike Hartung für ihre Langzeitbeobachtung des Falls vom Journalistenverband Berlin-Brandenburg ausgezeichnet.
Also ursprünglich gab es eine Polizeimeldung und diese Polizeimeldung war die Darstellung, die später die Täter auch vor Gericht vertreten haben. Also Noel, es sei ein Autounfall gewesen, nichts deutete auf einen rassistischen Zusammenhang hin und diese Polizeimeldung blieb mehr oder weniger fast 4 Wochen im Raum stehen. Und dann hat die Kollegin Barbara Bollwahn angefangen zu recherchieren und dann einen großen Artikel in der Taz geschrieben. Und dann begannen einige Menschen auch in der Polizei und der Staatsanwaltschaft aufzuwachen und sich da mal genauer mit zu beschäftigen mit dem Fall und dann zu recherchieren und stießen dann auf Widersprüche. Stießen dann aber auch auf einen, diese Clique war ja nicht weg, die war ja nach der Tat nicht weg, die traf sich ja jeden Abend weiterhin am Bahnhof. Das war Sommer, es war warm und so weiter, die waren jeden Abend da. Irgendwann war Marlow dann so eine Art Mediendorf, es kamen ganz viele Medien nach Marlow, haben Spiegel TV und andere, haben dann da Interviews gemacht mit diesen Menschen, die immer noch da waren, mit den jungen Leuten, Mädchen wie jung. Und die waren auch so eine Art, da war ein ganz starker Chorgeist da. Also die haben das alles bestritten, die haben an dieser Ursprungspolizeimeldung festgehalten. Das war auch das, worauf einer der beiden Täter sie offenbar eingeschworen hat, direkt nach der Tat, daran festzuhalten und haben daran keinen Zweifel aufkommen lassen. Also wenn man sie gefragt hat, am Anfang waren sie relativ bereitwillig zu reden, dann kam immer diese Version rüber. Es ging so weit, dieser Chorgeist, dass die Polizei am Ende eine erste Festnahme machte. Es war ein Jugendlicher, der so ähnlich aussah, aber der Falsche war. Jeder wusste in dieser Clique, dass Heiko H., dessen Nachname jetzt mal weg, das nicht war. Und die haben trotzdem mit angesehen, dass der in den Knast gewandert ist für 2 Tage. Bis dann irgendwann dieser Chorgeist aufgebrochen wurde, weil der dann selber gesagt hat, er war es nicht und Sandro belastet hat. Und dann wurden erst die Richtigen festgenommen.
Vor dem Gericht zeigten die Täter keine Einsicht. Anwalt Volker Ratzmann dazu.
Ich habe das Bild nach wie vor im Kopf, dass die beiden relativ ungerührt den Prozess haben über sich ergehen lassen. Es gab ja dann auch diesen einen Vorfall, dass während er in der Zelle saß und auf den Prozessbeginn wartete oder in einer Prozesspause sogar dort noch rassistische Sprüche an die Wand geschrieben haben, die ihm dann auch klar zugeordnet werden konnten. Das war dann auch nochmal Thema im Prozess selbst. Es gab auch während des Prozesses irgendwie keinerlei Reue oder irgendwas, so ein Aufwachen von denen, dieses, oh Gott, was habe ich getan? Das null, gar nichts. Und wir haben, glaube ich, auch schon versucht, auch im das Umfeld noch ein bisschen zum Gegenstand auch in dem Verfahren zu machen. Ist ja auch ein Stückchen weit gelungen, dadurch, dass es in den Urteilsgründen auch so mit angesprochen worden ist. Aber es ist richtig, sie waren relativ gefestigt, glaube ich, auch in ihrer Einstellung und in dem, wie sie das Ganze eingeordnet haben und haben eher, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass sie hier zu Unrecht und völlig unberechtigt, würde ich sagen, für diese Tat so zur Verantwortung gezogen worden.
Gewalt gegen schwarze Menschen, gegen AusländerInnen und solidarische Jugendliche waren damals kein Einzelfall. Nahezu täglich gab es Berichte von rechtsextremer Gewalt in den Nachrichten. An die Baseballschlägerjahre erinnert sich auch Ute von Essen, die bei Phoenix e.V. tätig ist und damals Pfarrerin in Fürstenwalde war. Der Verein setzt sich seit 1993 aktiv gegen Rassismus ein, klärt auf, berät und bildet weiter. 2010 wurde Phoenix e.V. mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet.
Ich habe damals erlebt, die Anschläge auf diese Flüchtlingsheime, die Brandanschläge, die damals in Rostock, in Hoyerswerda, in Mölln, in Solingen. Also es war eine Zeit der Angst. Ich selber habe 91, 92 zwei schwarze Kinder aufgenommen und dann später adoptiert. Und ich kann mich sehr wohl erinnern, als ich 1995 aus der Stadt Fürstenwalde gegangen bin, mit welchen Angst ich auch gegangen bin in einer Nacht, als diese Brandanschläge so immer wieder kamen und immer wieder neue Informationen kamen. Da war das dann so, dass ich wirklich tatsächlich eine Nacht selber überlegte, was machst du, wenn ein Brandansatz in dein Haus fliegt? Was tust du? Was für eine Strategie hast du? Und dann habe ich mir einen Notfallplan hingelegt, eine Tasche gepackt sogar, mit den wichtigsten Dokumenten, um eventuell dann die Flucht zu ergreifen. Mit meinen Kindern, das war so offensichtlich, diese massive Gewalt. Man sah es den Menschen an. Die sind wirklich mit den Springerstiefeln und Glatzen durch die Straßen gegangen und haben ganz klar ihre Meinungen geäußert und ihre Gewalt nach außen gezeigt.
So erinnert sich Ute von Essen von Phoenix e.V. Wie sah es für diejenigen Menschen in Brandenburg aus, die auf die verheerenden Zustände hinwiesen, die der Gewalt der Baseballschlägerjahre etwas entgegensetzen wollten? Im nur wenige Kilometer südlich von Marlow gelegenen Rangsdorf ist in diesen Jahren Ronjon Heim seit 1997 antifaschistisch aktiv. An welche Schlüsselmomente kann er sich erinnern?
Schlüsselmomente waren die, dass Jugendliche, die sich mit dem Thema damals kritisch auseinandergesetzt haben, mit Rassismus, dass die in der, sag ich mal, gesellschaftlichen Mitte nicht so wirklich Unterstützung fanden. Veranstaltungen, die organisiert wurden zum Thema Rassismus, zum Thema auch Antifaschismus, haben in der Mehrheitsgesellschaft, auch bei der Gemeinde Marlow, der Gemeinde Blankenfelde, immer Schwierigkeiten gehabt, dort Räume zu finden, dort zu Wort zu kommen, und wurden meist, sag ich mal, versucht, nicht zu Wort kommen zu lassen. Und dass dieses Thema Rassismus in der Gesellschaft immer wieder versucht wurde, sag ich mal, klein zu reden, nicht zu thematisieren, Sachen verharmlost wurden, das, denke ich, war und ist heute auch noch eins der prägenden Momente, wenn ich mich zu dem Thema Rassismus mit Menschen nicht nur in Marlow oder Blankenfelde oder Rangsdorf oder in Brandenburg, sondern generell in der deutschen Gesellschaft unterhalte.
Auch Journalist Boris Hermel hat diese Beobachtungen gemacht. Überall wurde bei rechter Gewalt weggesehen und verharmlost. Auch bei MandatsträgerInnen.
Da ist Marlow kein Solitär, sondern das ist in vielen Orten so gewesen. Mitte der 90er Jahre, gerade in den östlichen Bundesländern, gerade auch in Brandenburg, dass die Honoratioren einer Gemeinde, wo sowas passiert ist, dann erstmal so einen Reflex hatten: Jetzt kommen die Medien rein, jetzt schreiben die uns hier in die braune Ecke und das wollen wir nicht und so sind wir doch gar nicht. Der damalige Bürgermeister von Marlow, dem ich selber persönlich gar nicht unterstelle, da irgendwie jetzt rassistische Sympathien zu hegen oder sowas, aber der war auch, glaube ich, ein bisschen überfordert von der Situation. Der hat dann so Sätze geprägt wie, ja, das sind Jugendliche, die sind ein bisschen über die Stränge geschlagen und das muss man doch in diesem Kontext sehen und wir haben hier kein Problem mit Neonazis. Und es dauerte relativ lange, bis dann auch die Gemeindevertretung auf Druck einzelner Verordneter überhaupt mal eine Entschuldigung formuliert hat, auch beschlossen hat und so weiter. Also das dauerte lange und es war ganz lange der Reflex da, die wollen uns hier alle was Böses, die da aus Berlin kommen und sonst woher mit ihren Kameras und mit ihren Blöcken und hier in die Restaurants gehen, in die Gasthöfe gehen und Leute befragen. Und das sind eigentlich die Marlow was Böses wollen. Und es dauerte ganz schön lange, bis dann so ein Moment da war, wo man auch gemerkt hat, wir müssen uns damit beschäftigen. Und wir haben hier ein Problem. Wir haben hier ein Problem, das nicht nur irgendwelche Jugendliche darstellen, die über die Stränge schlagen, sondern wir haben hier ein Problem, das am Bahnhof, ich habe das dann in den Jahren danach, wo ich immer wieder da war, auch gemerkt, dass am Bahnhof teilweise Menschen in dieser Clique mit drin waren, die von außen kamen, die knallharte Kader-Neonazis waren, die nächsten Frank-Rennicke-Konzerte organisiert haben, die aus der Kneipe direkt am Bahnhof telefoniert haben und sich über das nächste Neonazi-Konzert organisatorisch unterhalten haben mit irgendwelchen anderen. Also das waren jetzt nicht nur irgendwelche fehlgeleiteten Marloer Jugendlichen, sondern da waren Versuche von außen, die wirklich zu organisieren dabei. Und das dauerte lange, bis diese Erkenntnis gereift ist.
Noch im Jahr des Angriffs werden die Täter vom Landgericht Potsdam im Dezember 1996 zu 5 bzw. 8 Jahren Haft verurteilt. Für Noel Martins Anwalt Volker Ratzmann sind die schnellen und deutlichen Urteile auch ein Weckruf, ein öffentliches Zeichen der Wehrhaftigkeit. Demgegenüber steht eine Tatsache, wie sie die Überschrift auf der Informationstafel wiedergibt, die 2022 am Ort des Anschlags in Marloh errichtet wurde. Dort ist zu lesen, lebenslänglich für Noel Martin. Viel länger dauert dann auch die juristische Anerkennung für seinen Schadensersatz und eine Rente. Noel Martins Partnerin Jacqueline und viele weitere Menschen organisierten seine Versorgung und Pflege in seinem Haus in Birmingham. Erst 2002 entschied der Bundesgerichtshof in abschließender Instanz zugunsten Martins.
Das Landesamt für Versorgung in Brandenburg hat den Fall mit sehr akribisch und sehr eng auch begleitet. Ich weiß, dass auch Mitarbeiter des Beamtes, ich glaube, das war so 98, 99, auch drüben waren, weil Noel sich das angeguckt haben, weil Umbauten im Haus erforderlich waren. Wir haben ein Auto, mit dem er fortbewegt werden konnte mit seinem Rollstuhl. Die Pflegesituation und das Bedürfnis, insbesondere nachdem Jackie verstorben war, war natürlich von besonderer Bedeutung für ihn und das ist auch aufgenommen worden. Er hat nach dem Opferentschädigungsgesetz, das hatten wir dann auch durchgesetzt, eine wirklich eigenständig organisierte Rundumbetreuung bekommen. Diese Gesetze zielen ja schon standardmäßig darauf ab, Leute dann in Heime zu stecken, in Einrichtungen, in denen sie betreut waren. Und das hat er von Anfang an gesagt, das will ich nicht. Ich habe mein Haus, ich will hier bleiben. Ich habe einen Anspruch auf mein selbstbestimmtes Leben, was ich führen will. Dazu brauche ich. Ich meine, 24-Stunden-Pflege, das sind 3 8-Stunden-Schichten, die auch jeweils doppelt besetzt sein müssen. Da musst du dir den ganzen Stab organisieren. Das hat er auch alles gemacht und hat das auch alles hingekriegt. Und das ist auch vom Landesamt bezahlt worden.
Trotz seiner starken körperlichen Einschränkungen engagiert sich Noel Martin weiter gegen Rassismus. Die inzwischen nach ihm und seiner Frau benannte Stiftung wird 2001 gegründet und finanziert den interkulturellen Austausch und Begegnungen zwischen Jugendlichen. Im selben Jahr besucht er Marloh unter großer medialer und politischer Aufmerksamkeit und setzt damit ein starkes Zeichen gegen Hass und Gewalt.
Also in Erinnerung geblieben ist mir vor allem, wie wichtig ihm das war, wie wichtig ihm die Begegnung mit Jugendlichen aus Marloh war und auch, dass die Jugendlichen aus Birmingham nach Marloh gekommen sind, hier Fußball spielen konnten und so weiter. Er ist förmlich aufgeblüht am Organisieren dieses Projekts, hat da auch ganz viele Leute, die er in Birmingham kannte, mit eingebunden und so weiter. Und noch in Erinnerung geblieben ist mir dieses Kämpferische, da blitzt es in seinen Augen auf. Er sagt, eigentlich will ich, dass die Neonazis kommen. Eigentlich sollen die jetzt nach Birmingham kommen. Und dann war ihm aber auch klar, das funktioniert so nicht. Mhm. Wir haben dann das filmisch begleitet, meine Frau und ich. Dann gab es auch Situationen, wo dann Marloher Mädchen mit in Birmingham waren. Das war einer der frühesten Austauschreisen. Die fühlten sich dann erstmal unwohl, weil sie natürlich das Gefühl hatten, sie werden jetzt assoziiert mit dem Täterort. Und dann schmolz dieses Unwohlsein aber so ein bisschen dahin, weil dann wurde zusammen gekocht und dann wurde sich Birmingham zusammen angeguckt. Also das, was er wollte, hat sich dann tatsächlich auch in diesen Begegnungen erfüllt. Wenn auch in kleinem Maßstab, aber genau das wollte er erreichen und das hat er geschafft.
Dass dieses Engagement gegen Rechts nicht als Selbstverständlichkeit mitgetragen, sondern auch noch etwa bewusst diffamiert oder sogar angegriffen wird, musste wenig später Ute von Essen erleben, die sich mit ihrem Verein hier einbringt und nach dem Angriff sowohl in Malo als auch in der Jugendbildungsstätte Hirschluch bei Storkow und anderen Orten Bildungsseminare durchführte.
Wir haben für die Jugendlichen über Phoenix ein sogenanntes Empowerment-Training gemacht. Das heißt, wir machen nicht nur Antirassismus-Training für weiße Menschen, sondern Empowerment-Trainings für schwarze Menschen. Und das haben die Rechten in der Politik, also im Parlament, mitbekommen und sind aufgestanden und haben gesagt, das darf überhaupt nicht stattfinden. Sie haben sich unheimlich empört darüber, dass die Steuergelder für schwarze POC-Menschen, Jugendliche eingesetzt werden und die jetzt auch noch gestärkt werden, hier, ich sag mal so, mit Rassismus umzugehen. Es war ganz großes Ziel, diese Veranstaltung zu boykottieren. Sie wollten, dass sie verhindern. Wir haben lange überlegt, mein Sohn war damals mit dabei in dieser Runde. Wir haben lange überlegt mit Austin und Wanda und ich, was machen wir? Und es war klar, wir lassen uns keine Angst mehr machen. Wir machen weiter. Lasst uns dieses Training durchführen. Wanda und ich, wir haben uns dann vor die Tür gesetzt und haben gesagt, wenn sie kommen, dann müssen sie an uns beiden vorbei. Das ganze Wochenende saßen wir eigentlich und sie kamen tatsächlich. Wanda hatte im Vorfeld, Gott sei Dank, die Polizei schon benachrichtigt. Es wurde auf der politischen Ebene damals schon ein Augenmerk gezeigt und wir wussten nicht, von welcher Seite sie kommen würden. Und deshalb kreiste dann auch der Hubschrauber über uns und so weiter. Und als sie dann nachts kamen, hat dann tatsächlich auch, sie kamen mit einem Trupp, auch mit Schlägern. Und dann hat die Hausherrin aber von Hirschluch damals ganz klar gesagt, hier, ich habe das Hausrecht, Sie haben hier nichts zu suchen. Und sie des Geländes verwiesen. Und die Polizei hat uns darin mit unterstützt.
Dass MandatsträgerInnen und staatliche Behörden gegen Rassismus vorgehen, ist auch heute keine Selbstverständlichkeit. Dies zeigen die schlechten Erfahrungen, die Betroffene rechter Gewalt in den letzten Jahrzehnten machen mussten. In der Gemeinde Malo, Blankenfelde, organisieren die Verantwortlichen ein regelmäßiges Gedenken zusammen mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Sie erinnern an die Ereignisse des Angriffs, benennen die Ursachen und thematisieren sie öffentlich. Das kann aber nur ein Anfang sein.
Ich denke, wir sind da nicht sehr viel weitergekommen in dieser Sache. Sicher werden jetzt vielleicht ein paar Diskussionsveranstaltungen gemacht. Das Thema wird in Kleingruppen diskutiert. Aber eigentlich kommen die Personen, die derzeit von Rassismus betroffen sind, relativ wenig zu Wort. Es gibt derzeit in der Region, ich weiß von Rangsdorf, es gibt dort ein Flüchtlingsheim, dort wohnen über 100 Menschen, die tagtäglich dort sich bewegen, tagtäglich auch dort rassistischen Anfeindungen ausgesetzt werden. Ich denke, es wäre wichtig, diese Menschen auch mit einzubeziehen, sich doch mit den Menschen vor Ort, die jetzt dort in der Gegend wohnen, mal zu unterhalten und zu fragen, was denn sie für Probleme haben. Ob das denn jetzt Gewalttaten von Jugendlichen sind, die ihre Probleme sind, oder ob es nicht eher Probleme, strukturelle, institutionelle Probleme sind. Probleme, dass sie Arbeitsverbote haben, dass sie Bildungsverbote haben, dass sie nicht wohnen dürfen, wo sie wohnen wollen, dass sie Aussicht haben auf mit höchster Wahrscheinlichkeit bald abgeschoben zu werden, dass nachts die Polizei kommt, sie in Abschiebegefängnisse steckt. Das ist alles, glaube ich, der reale rassistische Kontext, in dem die Menschen leben. Und in diesem Kontext, dann Jugendliche konkreter werden und die rassistischen Gesetze, die existieren, dann auch in Taten umsetzen, dann denke ich, müsste man sich da auch nicht wundern, sondern es ist ein Produkt dieser Gesellschaft, dass Jugendliche, die zu extremeren Taten greifen, die Gedankengänge und sag ich mal, das Gedankengut, was in der Gesellschaft vorherrscht, dann ein bisschen extremer, ein bisschen radikaler formulieren und dann zur Tat schreiten lassen.
In einer Zeit, in der aktuell wieder darüber diskutiert wird, ob die Baseballschlägerjahre zurück sind oder nie vorbei waren, geht es auch heute darum, die Sichtweise von Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen und sich extrem rechten und rassistischen Tendenzen so früh wie möglich entgegenzustellen. Die Schicksale jedes Einzelnen sollten uns interessieren. Udo von Essen lässt abschließend noch einmal Noel Martin in einem Zitat zu Wort kommen.
Da schreibt er: Der Rassismus hat mir alles genommen. Insbesondere hat er mir meine Frau genommen, die auf tragische Weise gestorben ist. Wegen des Rassismus hatten wir keinen letzten Tanz miteinander. Ich konnte nicht Abschied nehmen von ihr. In anderen Situationen können sich Menschen von ihren Liebsten verabschieden und mit ihnen sprechen. Aber wir konnten nicht Goodbye sagen. Wir haben nur dort gesessen und geweint. Ich konnte nicht einmal ihre Hand halten. Keiner konnte glauben, dass sie so kurz nach dem, was mir passiert ist, sterben würde. Es war ein schwerer Schock für uns alle. Rassismus soll mein ganzes Leben gewesen sein. Bitte lassen Sie so etwas nie wieder zu. Und achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder nie jemandem so etwas antun.
Mit diesen mahnenden Worten von Noel Martin geht unsere Audioreihe zu Ende. Zu hören waren Ute von Essen von Phoenix e.V. und ehemalige Pfarrerin in Fürstenwalde. Davor hörten wir Ronjan Heim, der seit 1997 im Nachbarort Rangsdorf antifaschistisch aktiv war. Ebenfalls zu hören war Volker Ratzmann, der Anwalt von Noel Martin, und der Journalist Boris Hermel. Das war die 5. Folge der Brandenburger Baseballschlägerjahre und die Dokumentation des Podiumsgesprächs dazu vom 19. Juni 2021 in Marlow, veranstaltet vom Verein Opferperspektive und dem Aktionsbündnis Brandenburg.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedback und eine Weiterempfehlung dieses Podcasts. Alle Folgen sind noch einmal anhörbar unter www.aktionsbündnis-brandenburg.de oder www.opferperspektive.de oder auf allen bekannten Podcast-Portalen unter dem Stichwort Brandenburger Baseballschlägerjahre. Das Musikstück war von Makai Beats. Der Song heißt Too Much und wurde 2021 mit einer nicht kommerziellen Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Am Mikrofon verabschieden sich nun Stefan Tenner
und Julia Kleinschmidt.